Politik von und für Reiche. Wir reden mit dem Chef der Bundesnetzagentur, Klaus Müller, über unsere Energiepolitik und natürlich auch, was das Wirtschaftsministerium, geleitet von Katharina Reiche, so alles vorhat in den nächsten Jahren und wie wir die Kosten für unseren Strom endlich günstiger hinkriegen.
Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde von Und Jetzt. Heute geht's um den Geldbeutel, also nicht im Großen und Ganzen, sondern um dein und mein und überhaupt unser aller Geldbeutel mit jemandem, der darauf Einfluss nehmen kann.
Und zwar für wirklich jeden, der eine Stromrechnung bezahlt. Heute sitzt bei uns der Präsident der Bundesnetzagentur. Herzlich willkommen, Klaus Müller.
Danke für die Einladung.
Klaus, Bundesnetzagentur, das klingt super, super, super langweilig. Ist es das?
Nein. Nein, ganz im Gegenteil. Es wäre dann langweilig, wenn alles funktionieren würde. Also der Strom kommt aus der Steckdose, die Heizung ist warm, die Post wird pünktlich geliefert, die Eisenbahn kommt dann, wann sie soll und das im Internet ist alles super fair und in Ordnung. Und es gibt keine Mobilfunklöcher. Dann wäre unser Job erstens gemacht und ja, vielleicht eher langweilig. Ich frage mich, wie viel eurer Zuschauerinnen und Zuschauer das so unterschreiben würden.
Ja, und vor allen Dingen, wie viele das noch erleben werden. Das ist eine Frage, die sich gerade stellen werden.
Viele. Aber sind junge Zuhörer hier.
Konzentrieren wir uns mal auf den Bereich, der vielleicht am meisten auch immer wieder das Thema Bundesnetzagentur nach vorne bringt. Das ist nämlich der Bereich der Energiepolitik. Also in 3,5 Jahren, im Jahre 2030, da soll der Anteil der erneuerbaren Energien am Strommix 80% betragen. Würdest du darauf wetten, dass wir das schaffen?
Wenn man das will, dann schaffen wir das. Warum? Weil wir jetzt schon bei 56% plus minus liegen. Also der Weg ist noch ehrgeizig. Wir kommen ein bisschen weiter beim Netzausbau. Müssen wir auch noch ein bisschen was für tun. Und wir müssen die Erneuerbaren gut ins System integrieren. Also wenn man das will, dann würden wir das schaffen.
Da höre ich aber schon auch raus, dass du an diesem Willen zweifelst.
Genau,
ist das richtig?
Wenn man das will, hat er gesagt.
Wenn man das will.
Das ist ja die Aufgabe der Politik. Also meine Behörde kann das möglich machen. Und wir haben dazu in den letzten Jahren auch verschiedene Aufträge aus der Politik bekommen. Auch Dinge, die Sachen beschleunigen. Also ein wichtiger Punkt ist natürlich, Sonne, Wind, Wasser, Biomasse zu bauen und auf das Gleis zu bringen. Das ist das eine. Das machen ja zum Glück private Investoren bei uns. Aber eine wichtige Aufgabe dafür ist der Netzausbau. Das war in den letzten Jahrzehnten ein Trauerspiel. Stefan erinnert sich womöglich an Ministerpräsidentenkonferenzen, wo das auch immer ein leidenschaftliches Thema war. Eine ganz wichtige Errungenschaft des Deutschen Bundestages aus der letzten Legislaturperiode, aber auf Wunsch aller Ministerpräsidenten war das zu beschleunigen. Und wir haben es tatsächlich geschafft, die großen Überlandleitungen, also die Stromautobahnen, von Planung und Genehmigung um ein Drittel bis zur Hälfte zu beschleunigen. Manche Dinge müssen gar nicht mehr genehmigt werden. Also ein paar Voraussetzungen hat Deutschland geschaffen. Und Amprion, einer der großen Übertragungsnetzbetreiber, steht im Wort, dass Ende diesen Jahres über die erste Stromautobahn die ersten Elektronen fließen.
So, jetzt habe ich aber immer noch diese Worte im Ohr, wenn man das will. Das klingt so, als ob daran Zweifel besteht, was müsste man denn wollen und was müsste man machen, damit dieses Klassenziel erreicht wird.
Ja. Über Netzausbau haben wir gerade schon gesprochen. Und das sind.
Ja, muss dann noch ein neues Gesetz gemacht werden.
Genau.
Oder?
Das macht auch die Politik regelmäßig. Und je nachdem, wann man jetzt diesen Podcast hört, wenn man ihn gerade ganz aktuell hört, hat man am Wochenende mitbekommen, dass jetzt das erste Energiegesetz aus der sogenannten Frühkoordination, das ist immer die Vorabsprache zwischen Kanzleramt, Finanzministerium, Innenministerium, jetzt in die Ressortabstimmung geht. Das ist das Bundesbedarfsplanungsgesetz, für die, die es genau haben wollen.
Uiuiuiuiui.
So ist das Leben. Einfacher gibt es es leider nicht. Und das entscheidet über die nächsten Netzausbaumaßnahmen. Also ich sag mal, der ganze tolle Strom, der in Niedersachsen, aber auch Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt produziert wird, der muss ja auch runter in die großen industriellen Zentren Bayern, Baden-Württemberg, Hessen, NRW. Der Strom fließt eben nicht von alleine. Das heißt, ein solches Gesetz muss man auf den Weg bringen.
Was die einzelnen Maßnahmen festhält und konkretisiert.
Genau.
Wenn man das will, ich komme noch einmal auf diese wirklich tolle Eröffnung zurück. Wenn man das will, heißt es ja wohl, vielleicht gibt es auch Leute, die das nicht wollen. Wer könnte denn damit gemeint sein?
Also Mir begegnen nur Menschen, die das gerne wollen und denen erklären wir eben auch, wie das geht. Ich mache nach den Netzen noch eine zweite Sache auf. Die Politik entscheidet ja auch darüber, wie viel Erneuerbare ausgebaut werden. Das ist alles detailliert im Gesetz geregelt, ein etwas anderes Gesetz, das Erneuerbare Energiengesetz. Und da gibt es jetzt bisher eine klare und ich finde auch tolle Ansage der Bundesregierung, nämlich über die dort vorgesehenen Mengen an Windausschreibungen jetzt nochmal was obendrauf zu legen. Also eine der Absprachen und Ansagen ist, wir machen mehr als bisher vorgesehen ist. Das ist eine der zweiten Bedingungen, die wir erfüllen müssen.
Okay, also würde ich sagen, wenn wir noch einen obendrauf setzen zu den bisherigen Planen, man will das auch politisch. Trotzdem habe ich Signale gehört, dass man beim Netzausbau ja auch versucht, bestimmte Sachen einzusparen. Also es gab da so ein berüchtigtes FAZ-Interview von einer gewissen Frau Reiche, die vielleicht dem einen oder anderen
meine
bekannt
Ministerin.
Ist. Wo sie gesagt hat, die Energiewende muss günstiger sein, die muss bezahlbar sein. Und sie sparte auch beim Netzausbau ein. Und das passt ja nicht mit deiner ersten Prämisse so ganz zusammen, oder?
Ich versuche das mal kurz zu erklären. Als Stefan noch eine andere Funktion hatte, war er, glaube ich, im Nebenjob Aufsichtsratsmitglied eines wichtigen niedersächsischen Unternehmens, das viel Strom verbraucht, was ja für viele Unternehmen in Deutschland gilt. Zu Recht, und wo wir uns ja auch wünschen, aus Gründen von Klimaschutz und Elektrifizierung, dass es mehr werden. Für die Unternehmen ist inzwischen der Strompreis, also die Stromerzeugungskosten, ein wichtiges Thema, aber gar nicht mehr sozusagen das Hauptsorgenkind. Das Hauptsorgenkind sind die sogenannten Netzentgelte. Die entstehen aus verschiedenen Gründen. Also Netze müssen gebaut und bezahlt werden. Wir haben aber auch das Problem, dass wenn Netze nicht rechtzeitig gebaut sind, haben wir sogenannte Netzengpassmanagementkosten im System. Redispatch für die Feinschmecker unter den Zuhörern und Zuhörern.
Also die Übersetzung lautet, Windräder dürfen sich nicht drehen und dafür müssen wir bezahlen, weil die Betreiber eine Entschädigung verlangen können.
Und es ist noch schlimmer, weil ich am anderen Ende Deutschlands dann Kraftwerke hochfahren muss, in der Regel fossile Kraftwerke, die bezahle ich ein zweites Mal. Also Redispatch-Kosten sind
insgesamt keine gute Idee.
Punkt, das ist wahr. So. Also in den gesamten Netzentgelten sind eine ganze Reihe von investiven Mitteln drin. Das ist gut, da schaffen wir Werte. Und es sind auch viele Kabelhersteller aus Deutschland, die davon profitieren und. Aber es sind da drin auch Kostenblöcke drin, die will man nicht haben. So, die kriegen wir aber auch gelöst. So, dann sind da Systemstabilitätskosten. Ich nehme mal die Zuhörer mit in den letzten April. Letzten Jahres, wer da gerade Spanienurlaub hatte, hat am 28. April eine sehr doofe Erfahrung gemacht, weil es da einen großen Blackout gab. Das ist nicht vergleichbar mit der deutschen Situation, aber ein paar Hausaufgaben müssen auch wir machen, was das Thema Systemstabilität angeht. So, all das sind die Netzkosten und wenn man die Energiewende will, so verstehe ich die Politik, so ist der gesetzliche Auftrag, ich will das, dann muss man diese Netzkosten runterbringen. Sprich, ja, es ist richtig, auf Kosteneffizienz zu setzen.
Jetzt machen die Netzentgelte so roundabout ein Viertel der gesamten Stromentstehungskosten, bis vielleicht 30%, irgendwie so in der Kante. Jetzt wäre meine Frage, und du bist studierter Volkswirt, wenn ich mich richtig vorbereitet habe, sind diese gut 30% so relevant, dass die niedrigeren Entstehungskosten, Stromentstehungskosten, die wir bei den Erneuerbaren haben, das nicht wieder aufwiegeln?
Das ist ein sehr guter Punkt. Und über den gibt es auch viele kluge Studien. Ich würde jetzt mal sagen, im Jahr 2026, was ja jetzt auch gerade mit den kriegerischen Ereignissen rund um die Straße von Hormuz etc. nochmal einen besonderen Fokus hat, was ist die Rolle von Gaskraftwerken, also was ist mit den Tagesrandzeiten? Dann gibt es eine sehr interessante Statistik, die, glaube ich, die Bundesbank veröffentlicht hat. Die hat mal verschiedene Länder verglichen, beispielsweise Italien, Deutschland, Spanien. Die sind mit dem Ausbau der Erneuerbaren sehr unterschiedlich. Spanien hat auch was mit Geografie zu tun, deutlich weiter. Deutschland auch schon ziemlich gut. Italien hat sehr stark auf Gas gesetzt. Ich will das gar nicht bewerten, aber die Studie zitieren, die eben sagt, die Zeiten, wo die teuren Gaskraftwerke den Strompreis bestimmt haben, nochmal ein Feinschmeckerbegriff, es gibt die sogenannte Merit Order, die das regelt, die führt gerade dazu, dass Italien sehr teure Stromkosten, Spanien sehr günstige Stromkosten und Deutschland immerhin in wesentlichen Stunden des Tages unterdurchschnittliche Stromkosten hat. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Ja, die Netzentgelte sind gerade ein relevantes Problem für soziale Gerechtigkeit, aber auch für Wettbewerbsfähigkeit des Standorts Deutschland. Aber in der Tat, die Erneuerbaren drücken den Strompreis, aber noch nicht genug.
Mich wundert ehrlich gesagt schon noch der Optimismus, wo gesagt wird, ja, es geht voran. Ich schaue mal auf Niedersachsen als ein Beispiel. Da hatten wir viele Jahre, da mussten wir darum kämpfen, dass mehr Projekte genehmigt werden, weil die Verfahren unendlich lange gedauert haben. Das haben wir, finde ich, gut aufgelöst. Und jetzt haben wir einen großen Berg von genehmigten Projekten. Die warten aber auf die Realisierung. Und wenn man die Projektbetreiber fragt, warum macht ihr das jetzt nicht endlich, lautet die Antwort, ja, wir kriegen keinen Netzanschluss. Ja. Was tun?
Genau. Das ist ein weiteres, auch leider eher unangenehmes Thema gerade. Ich habe eben lobende Worte für die Übertragungsnetzbetreiber ausgesprochen. Das sind die vier großen Konzerne, die die Stromautobahnen bauen. Jetzt hat Deutschland aber natürlich nicht nur Autobahnen, dann wäre das Leben ja auch ein bisschen einfach, sondern natürlich auch, wenn ich jetzt im Bild bleibe, Landstraßen, Kreisstraßen. Das verantworten in Deutschland die sogenannten Verteilnetzbetreiber. Davon leisten wir oder haben wir und schätzen wir auch 850 in Deutschland, also doch eine sehr, sehr große Zahl.
Das sind vor allen Dingen viele kleine Stadtwerke.
Genau, richtig. So, ne? Mit einer leichten Nord-Süd-Unterschiedlichkeit, also, aber so, genauso ist das. So. Und die sind eben dafür verantwortlich, dass ich eben bei mir auch zu Hause den Strom kriege. Also keiner hat sozusagen seine Tür oder seine Garagenausfahrt an der Autobahn, sondern eben an der Kreisstraße oder also bei uns vor Ort. So. Und die sind natürlich total wichtig, dass da auch das Stromsystem zuverlässig und sicher und alles erfolgt. Aber die haben zurzeit eine echte Herausforderung, weil sie vor allem von sehr viel Batteriespeichern, die wir dringend brauchen, aber wo inzwischen sich so viele angemeldet haben, dass es das böse Wort des Batterietsunamis gegeben hat. Also es melden so viele Menschen oder Unternehmen gerade Batteriespeicher am Netz an, dass sich da ein richtiger Stau bildet. Das ist tatsächlich ein Problem für die Erneuerbaren. Es ist ein Problem für Rechenzentren. Es ist ein Problem für Industrieanlagen, die sich erweitern wollen. Teilweise auch für kommunale Krankenhäuser und ähnliches. Also wir haben tatsächlich einen Stau am Eingang der Verteilnetzbetreiber. Hier hat die Bundesregierung jetzt eine erste Hilfemaßnahme gemacht. Sie hat nämlich die Speicher rausgenommen aus diesem Stau. Das ist noch nicht die perfekte Lösung, aber man wird hier womöglich auch über Priorisierung reden.
Aber jetzt will ich noch einmal rein, weil das ja technisch vielleicht auch dem einen oder anderen ein bisschen zu kompliziert ist. Die Speicher, die sollen doch gerade eigentlich das Netz entlasten, oder nicht? Also die stellen doch eigentlich den natürlichen Gegenspieler zu den Erneuerbaren dar.
Mitspieler,
genau. Ja. Warum bremsen die sich jetzt gegenseitig aus?
Ja, also, weil wir inzwischen das Vielfache der Höchstlast in Deutschland an angemeldeten Speichern haben. Das ist ein bisschen so, wenn Sie vor ein paar Jahren in Berlin ein Kind bekommen haben. Dann haben Sie Ihr Kind neu geboren nicht bei einem Kindergarten angemeldet, sondern wahrscheinlich bei 20 Kindergärten. In der Hoffnung, dass Sie einen Kindergartenplatz kriegen, wenn Sie ihn dann brauchen. Der Kindergarten weiß das aber nicht. Der Kindergarten sieht, dass da 20 angemeldete Kinder
unterwegs sind. Ich bin gespannt, wie die Geschichte weitergeht, denn da habe ich gerade praktische Erfahrung.
Ich hoffe mit Enkelkindern,
ja.
Aber egal.
Ja. So. Das kann ich schon mal sagen.
So, und im Kern gibt es eine Analogie im Batterie- und Speicherbereich. Die Batteriespeicher haben um ein Vielfaches an Netzanschlüssen beantragt, wo auch manche aus der Branche unkt, da ist vielleicht durchaus ein Faktor 1 zu 10, 1 zu 20 drin. Nur der Netzbetreiber weiß das nicht. Der Netzbetreiber sieht 20 Anmeldungen, die er bisher zumindest laut Gesetz auch ordentlich abarbeiten musste. Damit kommt er zu nichts anderem. Und wenn jetzt Stefans Windpark kommt, dann sagt der Netzbetreiber, stell dich mal hinten an, hier sind 20 Speicher, die sich angemeldet haben. Ob die wirklich alle kommen, glaubt in der Branche keiner. Aber das weiß der Netzbetreiber nicht. Und diese Stausituation muss man auflösen. Da taucht jetzt nochmal für die Eingeweihten das Stichwort Reifegradverfahren auf. Also wir suchen nach anderen Kriterien, damit der Netzbetreiber unterscheiden kann, was ist wichtig und dringend, um damit da ein bisschen Ordnung reinzubringen.
Also Klaus Müller sagt, wenn ich das wieder richtig verstanden habe, unser Schlüsselproblem werden gar nicht so sehr die Stromautobahnen sein, sondern
da die, sind wir besser geworden,
sondern die Kreisstraßen.
Ja.
Und da müssen wir priorisieren, was bringt was.
Ja, wir müssen erstens mehr Kreisstraßen bauen, um im Beispiel zu bleiben. Also dort mehr Beton auf.
Aber die Stadtwerke, die müssen daran ein komplettes Interesse haben, denn die haben ja keine Lust, für ein Projekt zu investieren, das am Ende gar nicht fliegt.
Das ist richtig, aber es ist für die Stadtwerke nicht immer ganz leicht, das in der Geschwindigkeit zu tun, weil, bei Respekt für den ehemaligen Ministerpräsidenten, die Beschleunigungsgesetze, die wir auf Bundesebene für die Übertragungsnetze, für die Stromautobahnen gesehen haben, die haben wir so nicht in allen 16 Bundesländern gesehen.
Also mal ein wichtiger Tipp.
Genau, also darum ist ein ganz wichtiges Petitum der Branche, was wir als Bundesnetzagentur unterstützen, auch alles dafür zu tun, dass auch die Stadtwerke, die Verteilnetzbetreiber einfach schneller ausbauen können. Erstens. Zweitens, das ist jetzt ein bisschen gemein, wenn ich Leute ärgern möchte, sage ich immer, Deutschland hat eins der dümmsten Stromnetze. Weil um ein wirklich effizientes Netz zu haben, mit dem ich auch ganz coole Dinge machen kann, also technologisch auch coole Dinge machen, von E-Autos bis Wärmepumpen und noch manches andere mehr, da muss ich genau wissen, was in meinem Netz passiert. Damit ich das genau weiß.
Jetzt kommt das Zauberwort Digitalisierung.
Ah, muss ich messen?
Das kenne ich nämlich aus den unterschiedlichsten Zusammenhängen. So werden diese Werbeblöcke immer eingeführt.
Nee, nicht die Werbeblöcke, sondern eine absolute Notwendigkeit. Weil nur wenn ich messe, habe ich Daten. Nur wenn ich die Daten habe, kann ich steuern und kann daraus sozusagen auch wirklich coole Dinge von Effizienz bis macht richtig Spaß und bringt auch das Land voran auf den Weg bringen. Da sind wir auf den Verteilnetzen auch nicht richtig toll. Das hat viele Gründe. Auch die Politik muss sich ein bisschen an die eigene Nase fassen. Also will heißen, wir haben noch mehrere Dinge zu tun. Und das ist, wenn ich das 850 Mal in Deutschland mache, auch nicht unbedingt einfach.
Jetzt ist das eigentlich ein guter Übergang, um das Thema bidirektionales Laden nochmal anzusprechen.
Yes.
Also wir haben gesagt, Elektromobilität, das ist ja auch eine Herausforderung für die Verteilnetzbetreiber sicherlich. Die ganzen Wallboxen, die installiert werden und so weiter. Aber wie löst denn vielleicht auch Elektromobilität Teil dieses Problems wieder? Und das ist ja, Teil dieser bidirektionalen Lösung. Und vielleicht kannst du da mal sagen, wie groß ist dieses Potenzial?
Christoph, bevor Klaus Müller antwortet, übersetz nochmal.
Bidirektionales Laden.
Bidirektionales
genau.
Laden. Es folgt jetzt eine volkstümliche Erklärung von Christoph Willicke.
Und zwar, Elektroautos werden mit 11 kW an der Wallbox normalerweise geladen, zu Hause zumindest, am Schnellladen natürlich schneller, aber die allermeisten Elektroautos oder sehr viele Elektroautos können schon, sind für bidirektionales Laden vorbereitet. Das bedeutet, sie können auch zurückladen. Und zwar entweder in das Zuhause, das nennt man dann Vehicle to Home, also in das eigene Zuhause, wenn der Strompreis teuer ist, aber man günstig geladen hat, versorgt man sich selber günstig mit Strom oder sogar Vehicle to Grid. Das heißt, das Elektroauto stabilisiert in Engpässen, wenn der Strompreis vielleicht auch besonders hoch ist, das Netz und derjenige, der das Elektroauto bereitstellt, verdient dann mit. Das heißt, das Elektroauto wird zur zusätzlichen Einnahmequelle für denjenigen, der es fährt.
Und jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht in Schwärmen gerate, weil das eigentlich mördergeil ist. Also, und wenn wir jetzt auf ein paar Innovatoren gucken, ich kann jetzt keine Namen nennen, ihr seid da ein bisschen freier, aber es gibt jetzt schon mindestens zwei namhafte deutsche Autosteller, die damit schon unterwegs sind. Ein dritter ist sozusagen kurz davor. Und wenn wir zum Beispiel nach Frankreich gucken, das ist ja auch toll, wenn Nachbarländer schon ein Tick weiter sind, wenn wir auch nach Großbritannien gucken, dann sehen wir, dass das, was du gerade beschrieben hast, schon Realität ist. Und dass das auch nicht 2,50 Euro sind, sondern schon im Hunderte-Euro-Bereich, weil die Erfahrung ist ja, meistens fährt mein Auto ja gar nicht. In der Regel steht das Auto. So, meistens zumindest nachts schon mal. So, und auch ganz häufig tagsüber, sei es bei meinem Arbeitgeber oder sei es auch bei mir zu Hause. Und wenn ich dann dieses Auto genau angeschlossen habe und ich ein paar Voraussetzungen erfüllt habe, sowohl beim Netzbetreiber wie bei mir zu Hause, dann fließt der Strom in beide Richtungen, bidirektional. Und das bedeutet tatsächlich für den Netzausbau, dass ich weniger mehr an Netzausbau brauche. Das spart nochmal einen Teil der Kosten, über die wir eingangs sprachen. Zweitens, wenn ich das Netz ordentlich digitalisiert habe, kann ich als Netzbetreiber dadurch sehr, sehr effizient steuern. Das trägt auch nochmal zur Stabilität und Sicherheit dabei. weil wir wollen ja auch ein sehr zuverlässiges Netz haben. Ja, und last but not least, es schont meinen Geldbeutel. Und ich habe zumindest schon mal Werbebroschüren gelesen, da stand was sinngemäß drin von 10.000 Kilometer im Äquivalent könnte ich umsonst fahren, weil ich nicht sozusagen für den Strom bezahle, sondern mir entweder der Netzbetreiber oder der Autohersteller, jetzt je nachdem, wo ich das abschließe, mir was zahlt oder mir den kostenlosen Strom liefert, um damit unterwegs sein zu können. Das sind die Kosteneffizienzfaktoren, die richtig toll sind, weil sie machen technologisch Spaß. Und wenn ich mir überlege, welche Autos würde ich mir in Zukunft kaufen, finde ich ja sowas echt toll. Und es hilft uns in Deutschland, die Energiewende insgesamt günstiger zu machen.
Vielleicht nochmal für diejenigen, die das jetzt nicht sehen können, sondern nur hören. Vor uns sitzt ein deutscher Behördenleiter mit blitzenden Augen. Ein ganz seltener Anblick, den man wirklich
genießen
kann. Aber jetzt wollen wir mal sozusagen erstmal wieder auf den Boden zurückkommen und fragen, was trennt uns denn noch von diesem Paradies? Ja. Zum Beispiel, warum geht's denn mit der Digitalisierung der Netze nicht flotter voran? Und ab wie viel Elektroautos hat man denn solche spürbaren Effekte im Stromnetz und im Strommarkt? Ja. Also ganz so schnell und ganz so easy wird es wohl nicht sein, oder?
Nee, weil sonst das, hätten
was war nochmal das Wort, dieses mördergeile Projekt?
Sonst hätten wir es ja auch schon geschafft. Aber ich finde, das Glas muss immer halb voll sein. So, trotzdem ist es natürlich richtig zu fragen, was hätten wir vielleicht besser machen können? Und Deutschland hat sich sehr schwer getan bei der Zugelassung dieser sogenannten intelligenten Stromzähler, der Smart Meter, das ist sozusagen eine der Voraussetzungen, damit das möglich ist. Dann tun wir uns ja nach wie vor auch irgendwie schwer, richtig toll zu sagen, dass Elektromobilität wirklich super ist. Menschen haben Angst, liegen zu bleiben. Vielleicht haben sie auch sonst irgendwo mal von schlechten Erfahrungen gehört. Ich darf jetzt seit einigen Jahren.
Aber es geht voran.
Genau, es geht voran und ich will ja sozusagen auch Lust darauf machen und ein weiteres Argument nennen, aber ja. Also wir brauchen ein paar Hausaufgaben bei den Netzbetreibern. Die Bundesnetzagentur hat die Verpflichtung, denen auch ein wenig auf die Finger zu schauen. Und jetzt klopfen wir denen auch auf die Finger, weil der Gesetzgeber hat nämlich gesagt, sie müssen einen bestimmten Stand, 20%, bis Ende letzten Jahres erfüllen. Das haben wir 4-mal vorher abgefragt und veröffentlicht, also blaue Briefe geschrieben, um im Elternsprech und Schülersprech zu bleiben. Und jetzt haben wir just vor 2 Wochen auch die ersten härteren Briefe rausgeschickt mit der Ankündigung von Strafzahlungen für die, die das noch nicht auf die Reihe gekriegt haben. Also, weil das ist einfach die Voraussetzung. Ich kann als Autobesitzer nichts tun, wenn nicht ein paar Dinge vorbereitet sind. Auch bei der Autoindustrie kann man noch etwas mehr standardisieren. Und was gut war, der Gesetzgeber und die Bundesnetzagentur haben dazu beigetragen, dass es keine doppelten Netzentgelte gibt. Also niemand wird dafür bestraft finanziell. Und jetzt kommen eben die gerade erwähnten Autohersteller und sagen, und ich biete eben ein konkretes Angebot mit dem Modell X für Y 100 Euro an, die man ausgezahlt kriegt. Also nochmal, das macht schon Lust.
Mhm. Das ist übrigens auch der Grund, weshalb ich persönlich noch nicht mein E-Auto gekauft habe, weil ich nämlich genau darauf warte.
Es soll als, ja wichtige Hersteller
als,
geben, die das
als ökonomisch denkender Marktteilnehmer.
Und ich würde wetten, du bleibst bei Volkswagen. Ich darf das ja vielleicht so sagen. Und Volkswagen hat es fürs 4. Quartal dieses Jahres angekündigt mit Elli. Und ab dem 1.1.27, wenn ich richtig informiert bin, ist es auch beim neuen Einbau von Wallboxen Pflicht, dass das bidirektionale Laden mit angeboten wird. Von daher, Stefan, dein neuer Autokauf steht ganz kurz bevor. Wir haben uns ja im letzten.
Ist schon wieder ein Werbeblock, ist unglaublich.
Niedersachsen.
Ab wann werden wir das denn wirklich auch spürbar so im Netz insgesamt merken? Wir kämpfen ja immer noch um die Frage, wie können wir denn insgesamt niedriger werden bei den Energiekosten, genau, oder jedenfalls nicht steigen?
Genau. Also, das entscheiden eben Marktakteure. Also, je schneller du so eine Entscheidung im Familienrat durchgeboxt kriegst und je mehr Tausend oder Zehntausende oder irgendwann 100.000 Menschen das vielleicht nachmachen, desto schneller kann es an der Stelle gehen. Wir können, wie gesagt, dafür sorgen, dass die regulatorischen Rahmenbedingungen dafür stimmen. Wir können natürlich auch mit den Netzbetreibern sie ermutigen. Wir können die auch zusammenführen. Es gibt in der Bundesregierung dafür die entsprechenden Abstimmungsgremien, wo das auch mit unterstützt und befördert wird. Und jetzt ist tatsächlich eine Marktentscheidung. Wie gesagt, Frankreich ist ein Tick weiter. Großbritannien ist super interessant, was Flexibilitäten angeht. Also wir sehen, es funktioniert. Dann
würdest du sagen, man braucht 10 Millionen Elektroautos.
Nein, so viel brauchen wir noch nicht mal.
Oder 30.
Also das wäre nachher alles Paradies. Aber wir würden schon sagen, wenn wir vielleicht so eine Million sehen, die bidirektional funktioniert, dann kann das für die jeweiligen Netzbetreiber schon ein sehr gutes Geschäft werden.
Also es ist in der Tat eine spannende Perspektive und hilft ja auch manchmal über den tristen Alltag hinweg. denn ist es tatsächlich so, dass wir jetzt überall so schnell vorankommen wie gewünscht? Ich habe im Ohr, dass du sagst, ja, es hat sich etwas getan bei den Stromautobahnen, wesentlich schnellere Projektabläufe und alles tippitoppi. Aber jetzt verlagert sich das Problem gewissermaßen auf die Verteilnetze, weil da brauchen wir das auch, um den vollen Effekt zu haben. Das ist sozusagen, da müsste das nächste Gesetz kommen, das sagt, liebe Stadtwerke und sonstige Verteilnetzbetreiber, hiermit habt ihr folgende Hausaufgaben, oder wie?
Genau, also im Kern ist das ja auch eine der in Berlin gerade intensiv diskutierten Fragen. Die Bundesregierung hat ein sogenanntes Netzpaket auf den Weg gebracht. Da werden sehr, sehr viele Themen drin geregelt. Aber zum Beispiel die Frage, ob man nicht mit flexiblen Netzanschlussverträgen, die englische Version ist FCAs, vorankommt, um diese Stausituation mit aufzulösen. Jetzt auch immer um die Frage, kann man das ein bisschen standardisieren, damit es nicht zu viele unterschiedliche gibt, weil Projektierer, die gerne bundesweit was ausrollen wollen, also Skalenerträge nutzen wollen, die finden das schon frustrierend, wenn sie zu viele Unterschiedlichkeit in Deutschland erleben. So, diesen und anderen Fragen widmet sich jetzt dieses andere Gesetz, was jetzt demnächst von der Bundesregierung dann wohl auf den Weg gebracht wird. Dann gibt es, wie gesagt, eine Reihe von Hausaufgaben, die die Branche selber lösen muss. Ich bin durchaus nicht der Meinung, dass der Staat alles vorgeben muss. Er muss schon ein klares Ziel setzen und dann auch die Netzbetreiber in die Pflicht nehmen und zu sagen, bitte regelt das. Und auch auf Seiten der Verbraucherinnen und Verbraucher muss man eben schon auch erklären, bidirektionales Laden, Wärmepumpe, was sind die Chancen, eine eigene Solaranlage, wenn ich das kann zumindest, aufs Dach zu setzen, was können Unternehmen in Flexibilitäten investieren. Und dafür gibt es jetzt noch ein weiteres Gesetz, um es für die Zuhörerinnen und Zuhörer noch etwas komplizierter zu machen. Wir müssen ja auch immer für Versorgungssicherheit.
Die werden sich bedanken und darauf warten.
Ich befürchte das, ja. Dafür ist es viel Schwarzbrot heute. Wir wollen aber immer eine Versorgungssicherheit haben. Versorgungssicherheit hat zwei Implikationen. Erstens, wir brauchen immer genug Strom. Immer genug Strom zu haben, selbst wenn in Niedersachsen mal nicht der Wind weht und nicht die Sonne scheint, also wir Dunkelflautenzeiten haben, das kommt in Deutschland nun mal vor. Es kommt auch nicht nur an einem Nachmittag oder einem Vormittag vor. Wir haben das durchaus mehrere Tage hintereinander. Dafür gibt es schon seit langem eine Diskussion, eine sogenannte Kraftwerkstrategie auf den Weg zu bringen. Die wird zwei Dimensionen haben. Einmal brauchen wir richtige Kraftwerke, die einfach Strom produzieren und zwar auf Knopfdruck, wenn es nötig ist. Dunkelflaute. Aber wir brauchen danach einen sogenannten Kapazitätsmarkt.
Also das sind die Kraftwerke, von denen Frau Reiche derzeit ununterbrochen redet, richtig?
Vollkommen richtig. Das hat, muss man ehrlicherweise sagen, Robert Habeck und Olaf Scholz auch schon getan. Also da
ja, da kam aber zwischendurch immer noch das Stichwort erneuerbare Energien über die Lippen. Das scheint mir derzeit ein bisschen unterbelichtet zu sein. Dazu musst du jetzt nichts sagen.
So technologieoffen ist man da, glaube ich, nicht. Aber
meine Ministerin ist da sehr technologieoffen. Aber Fakt ist, wir brauchen diese Kraftwerke. Und wir brauchen sie auch so schnell wie möglich, weil die Bundesnetzagentur sitzt auf einer sogenannten Netzreserve. Also das heißt, wenn es hier mal wirklich hart auf hart käme, würde ich eine Reihe von alten, sehr alten, teuren und natürlich ärgerlicherweise auch eher schmutzigen Kohlekraftwerken aus der Reserve holen, um 24/7 Stromversorgungssicherheit in Deutschland zu garantieren. Das ist kein besonders tolles Gefühl. Wären da die 10 GW modernen, effizienten, guten Gaskraftwerke, ging es uns alle besser. Das ist sozusagen das eine. Und das zweite ist der Kapazitätsmarkt, den gibt es in anderen europäischen Ländern auch schon, der ist technologieneutral, grenzüberschreitend.
Kapazitätsmarkt, das nächste schöne Fremdwort,
absolut,
das hiermit volkstümlich erklärt wird.
Das kann ich gerne tun. Also um Versorgungssicherheit zu gewährleisten, brauche ich diejenigen, die Strom produzieren, verlässlich Gaskraftwerke, immer wenn Sonne oder Wind scheint, die Erneuerbaren und die Speicher sozusagen als gute Kombi. Und ich kann Flexibilitäten einführen. Das war das bidirektionale Laden, was wir gerade hatten. Das sind auch Speicher. Das sind auch industrielle Flexibilitäten, die ich habe. Und wenn das sozusagen nicht von sich aus kommt, hat zum Beispiel Belgien einen Kapazitätsmarkt eingeführt, Großbritannien hat was Ähnliches, Frankreich hat was Ähnliches, Griechenland hat was Ähnliches. Mehrere Länder haben das, um die fluktuierenden Erneuerbaren ausgleichen zu können. Also ein sehr vernünftiger Punkt, und den bereitet jetzt das sogenannte Stromversorgungssicherheits- und Kapazitätsgesetz vor. Also gerade passiert in Berlin richtig viel.
Und kann es sein, dass das, was wir vielleicht im Netz sparen können und das, was wir vielleicht durch mehr erneuerbare Energien einsparen, nicht nur aufgebraucht, sondern noch übertroffen wird durch das, was wir an Kosten vorhalten müssen für diese Reservegaskraftwerke?
Das ist in der Tat einer der Punkte, die uns regelmäßig umtreiben, die, glaube ich, auch jede Industrie und, wie gesagt, auch manchen Sozialverband umtreiben. Ich glaube, dass die Rechnung dann aufgeht, wenn wir nicht nur Strom betrachten, sondern wenn wir betrachten, was wir bisher für Öl, Gas im Bereich der Wärmeerzeugung ausgegeben haben. Die Rechnung geht dann auf, wenn ich jetzt mein Auto und wenn ich kurz nochmal zum bidirektionalen Laden zurückgehe und ich so diese 10.000 Kilometer fahre, also vielleicht ein unterdurchschnittlicher Fahrer bin, jetzt nicht der ganz große Autofahrer, dann zahle ich ja auch nichts mehr für Öl oder Diesel, also Benzin oder Diesel an der Stelle. Also ich glaube, wenn wir nur auf Strom gucken, dann bin ich bei dir, dann weiß ich nicht ganz genau, ob die Rechnung unterm Strich aufgeht.
Und dann lass uns doch an der Stelle nochmal das schöne Stichwort der Energiespeicher ranbringen. Ja, es leuchtet ja ein, wenn mal nicht die Sonne scheint und nicht der Wind weht, dann wird's ziemlich schnell dunkel und kalt bei uns. Aber in anderen Zeiten gibt es eine Überproduktion. Warum kann man diese Überproduktion nicht speichern? Warum kann man sie nicht nutzen zu einem Zeitpunkt, wo sie dann benötigt wird? Und das eben in richtig großem Maßstab. Da gibt es, soweit ich weiß, wirklich spannende technische Entwicklungen und die Preise purzeln.
Es gibt sogar drei spannende technische Entwicklungen. Die eine kennt jedes Kind, nämlich einen Batteriespeicher. Und das Tolle ist, wir sehen gerade eine Entwicklung. Wir haben eben eingangs über die Stausituation gesprochen, das ist sozusagen die negative Seite. Aber die positive Seite ist ja, es gibt Investoren, die wollen ohne staatliche Subventionen große, große Batteriespeicher in Deutschland bauen. Und sie tun das auch gerade. Das ist ja mal eine positive Nachricht. Also ganz, ganz viel subventionieren wir in der Energiewende. Habe ich immer so ein leichtes Bauchgrimmen, weil das ja eigentlich nicht das Idealbild ist. Also erstens, da tun welche das. Zweitens, wir haben eine Situation, dass wir gerne Wasserstoff produzieren wollen in Deutschland. Und in deinem Beispiel könnte man ja zum Beispiel neben einem großen Windpark, Norddeutschland oder woanders, oder vielleicht noch ergänzt durch ein großes Solarfeld, Wasserstoff produzieren. Jetzt hat jeder bei uns im Chemieunterricht mal aufgepasst. Wasserstoff ist ja ein ganz tolles Produkt, weil ich das mit Strom sozusagen leicht herstellen kann. Und wenn ich dann Wasserstoff wieder verbrenne, entsteht eben kein CO2, was ich von Diesel, Benzin oder ähnliches kenne, sondern ich habe damit einen geschlossenen Kreislauf und ich kann Wasserstoff speichern. Letzter Satz, dritte Möglichkeit ist übrigens industrielle Wärme, die ich sozusagen auch mit Strom herstellen kann. Ja, also da gibt es drei Möglichkeiten.
Deswegen ist meine Frage ja gewesen, auf die hast du jetzt, glaube ich, noch nicht so wirklich geantwortet. Warum wird das nicht massiv gefördert, um zum Beispiel den Bedarf an Reserve-Gaskraftwerken, die werden wir ja nicht auf null bringen können, aber nochmal deutlich zu senken? Ja.
Zwei Antworten. Erstens, weil das allein schon ohne Subventionen gerade passiert. Und dann muss ich sagen, dann muss ich das nicht auch noch subventionieren. Und zweitens, weil die durchschnittlichen Speicher 2 Stunden. Die richtig guten Speicher heute 4 Stunden. Die wirklich innovativen Speicher, die es auch schon gibt, 8 Stunden. Ich gucke mal in die Zukunft. Ich bin sicher, wir werden auch 12 Stunden Speicher erleben. So. Mein Dilemma ist, ich habe Dunkelflautenzeiten, die länger als 12 Stunden gehen. Und vor allem, die dann mir zwischendurch nicht die Zeit geben, den Speicher wieder aufzuladen. So. Das heißt, diese Dunkelflautenabsicherung, also diese ganz harte Versorgungssicherheitsfrage, die ich nun mal habe in Mitteleuropa, die kann ich in anderen Regionen der Welt anders beantworten. Da kommen auch unsere Modellrechnungen dazu, diesen ganz harten Kern, dafür hätte ich gerne die Gaskraftwerke. Alles, was darüber hinausgeht, und das wird der viel größere Teil sein, der Kapazitätsmarkt wird viel größer sein als die Kraftwerkstrategie, da sehe ich all die Speicher, all die Flexibilitäten drin, die lösen sozusagen die weiteren Probleme.
Christoph, mach mal dein Geräusch. Das machen wir nämlich immer, Mach's nochmal, das klingt so schön, ich höre es so gerne. Dieses Geräusch machen wir, wenn wir mal zu einem anderen Thema kommen wollen. Das doch finde ich ziemlich elegant, ne?
Das war echt.
Ja, es war kein Handy.
Mach nochmal, unser Gast
glaubt es nicht.
Ich weiß auch nicht, wie das geht. Also mit menschlichen Dingen kann das hier nicht, mit natürlichen Dingen kann das hier nicht zugehen. Egal. Im Moment haben wir die Situation, es gibt seit vielen Jahren riesige Anstrengungen im Norden zum Aufbau von erneuerbaren Energien. Der Süden eher nicht. Wobei man vielleicht gar nicht so sehr Richtung Bayern schielen muss, denn die Bayern haben eigentlich einen Anteil von erneuerbaren Energien durch Wasserkraft. Und der ist so schlecht nicht. Aber Baden-Württemberg, nehmen wir mal als Beispiel, da geht herzlich wenig. Ist vielleicht auch nicht so leicht. Und deswegen gibt es ja auch die Frage, ist das eigentlich fair, dass wenn ein Unternehmen in, sagen wir mal in Ostfriesland, 20 Kilometer von der Quelle seines Stroms entfernt, des erneuerbaren Stroms entfernt produziert, dieselben Netznutzungsentgelte zahlen muss, als wenn es in Garmisch-Partenkirchen wäre oder in Konstanz am Bodensee oder weiß der Geier wo. Die Europäische Union sagt, wir haben so viele Strompreiszonen überall in Europa. Liebe Deutsche, macht das mal auch. Was sagt denn die Bundesnetzagentur?
Die Bundesnetzagentur hat erstens was getan. Also wir reden gerne viel, noch schöner ist es, wenn wir entscheiden. Es gab ja mal einen Energieminister, Olaf Lies, der uns das auch praktisch in jeder Energieministerkonferenz ins Stammbuch geschrieben hat. Nämlich, wie kann es sein, dass auf der Ebene der Verteilnetze die Regionen, die viel Windenergie oder auch Sonnenenergie, schöne Grüße nach Bayern, produzieren, in ihrer Region weit überdurchschnittliche Verteilnetzentgelte haben. Das kann doch nicht sein. So. Das ist auch kein neues Thema gewesen. Dann ist es in der Kompetenz aber vom Deutschen Bundestag durch ein europäisches Gerichtsurteil zur Bundesnetzagentur gewechselt. Und 2 Monate, nachdem das Gesetz beschlossen war, hat die Bundesnetzagentur angefangen, das zu ändern. Und das haben wir abgeschlossen. Das heißt, seit Anfang 25 haben wir umverteilt, wenn ich mal das harte Wort sagen darf. Das heißt, wir haben, wenn man sich Deutschland als Region vorstellt, eine nordöstliche Banane genommen. Das sind im Prinzip die Länder Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt, Brandenburg, so und ein Hauch von NRW. Da haben wir die Milliarden schwer entlastet. Und da wir kein Geld drucken können, müssen es die Regionen, die unterdurchschnittlich Erneuerbare produzieren, also und Bayern hat auch profitiert, also in den Regionen mit der Sonnenenergie. Und die Länder, und einige hast du gerade auch genannt, und das betrifft dann auch Hessen, Rheinland-Pfalz, Teile Nordrhein-Westfalens, die Stadtstaaten, die das eben nicht produzieren, die bisher davon aber profitiert haben, dass das so ist, die haben das solidarisch aufgefangen und die Entlastung finanziert.
Da geht es um die Investitionen, ne?
Genau, nämlich, und die, wie gesagt, bisher bei der Region sind, wo sie getätigt wurden, zum Beispiel in Niedersachsen. Aber auch in Sachsen-Anhalt oder in Mecklenburg-Vorpommern. Manuela Schwesig kam ein paar Mal zu mir, auch relativ energisch, und hat gesagt, wie kann das sein? Mein schönes Bundesland produziert viel Erneuerbare, super. Warum müssen wir darauf noch ordentlich mehr Netzentgelte zahlen als andere Regionen? Das haben wir korrigiert. Das ist schon erledigt. So. Deine zweite Frage ist etwas komplizierter für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Es gibt Länder in der EU, zum Beispiel Schweden, zum Beispiel Italien, also alles Länder, wenn man im Geografieunterricht aufgepasst hat, die eine lange Nord-Süd-Ausdehnung haben. Die haben mehrere Stromgeburtszonen. Das heißt, der Strompreis ist nicht in allen Regionen des Landes identisch, was bei uns der Fall ist. Wenn ich in Sylt Strom beziehe, außer die Netzentgelte und auf der Zugspitze, dann habe ich eine Kupferplatte, so heißt das. Dann ist der Strompreis gleich. Ein solches System hat Vorteile in der Theorie, weil es bedeutet, dass dann Unternehmen sich eher dort ansiedeln, wo der Strom günstig ist und vielleicht etwas weniger dort, wo der Strom teuer ist. So, das ist die Theorie. Der Nachteil dabei ist, ich habe keinen großen liquiden Strommarkt. Deutschland ist der größte liquide Strommarkt. Ich kann sehr, sehr effizient hier handeln. Ich kann mich gut eindecken und versorgen und ich kann mich als Unternehmen darauf verlassen. Das ist auch ein Mehrwert. Und jetzt gebe ich den Ball zurück an den ehemaligen Ministerpräsidenten. Über die Teilung einer Stromgebotszone hat die Politik ein ganz wichtiges Wörtchen mitzureden. Das ist zum Glück keine behördliche Entscheidung.
Ja klar, der Norden war immer unterschiedlicher Auffassung als der Süden, logisch.
So, und die deswegen Vorstellung…
Deswegen ist ja so ein unabhängiges, objektives Urteil von der Bundesnetzagentur so interessant.
Genau, so. Die Bundesnetzagentur kommt zum Ergebnis, dass es effizienter ist, die großen Stromnetze auszubauen, damit die Stromgebotszone zu erhalten und auf dem Weg das Problem zu lösen.
Also das ist die volkswirtschaftlich effizienteste Lösung. Ja. Spannend.
Ja, das ist jetzt aber keine gute Nachricht für diejenigen, die sagen, hey, ich nutze das überregionale Netz überhaupt nicht. Warum soll ich denn dafür zahlen?
Genau, weil es eben auch eine gewisse Solidarität gibt in Deutschland, weil ich mich vielleicht auch darauf verlassen können möchte, dass eben auch in den Zeiten, wo das mal nicht so fließt mit den Erneuerbaren, ich immer gut versorgt werde. Und ich eben ein Interesse habe, dass es ganz Deutschland gut geht.
Also so ein Sonderopfer Süddeutschland.
Das wäre nie meine Wortwahl.
Mhm. Ja, also das finde ich interessant, weil bei anderer Gelegenheit…
Wir sollten dazu nochmal mit Markus Söder sprechen.
Ja, das wäre überhaupt eine gute Idee. Wobei, das habe ich schon mal gemacht, der sieht das anders. Das waren wirklich jetzt interessante Minuten mit dir. Und diejenigen, die wirklich konzentriert zugehört haben, haben eine Masse über Energiepolitik gelernt. Jetzt, um nochmal abschließend alles zu sortieren. Durch irgendeinen Zufall wird Klaus Müller Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland. Und zwar sehr schnell. Was wären denn seine Top 5, damit das, womit wir angefangen haben, 80% Erneuerbare im Strommix 2030, damit das Realität wird?
Also, wenn Klaus Müller Berater des Bundeskanzlers wäre
und der auf ihn hören würde
und ich das Ohr sozusagen hätte, dann würde ich sagen, als erstes, wir müssen die Mengen des ausgeschriebenen Stroms im erneuerbaren Bereich deutlich erhöhen. Und die Bundesregierung hat das angekündigt. So. Zweitens, wir müssen beim Netzausbau überregional schnell bleiben und vor Ort, das ist jetzt leicht gesagt, 16 Landesbauordnungen, 16 Naturschutzgesetze, 16 Denkmalschutzgesetze, also das ist echt dickes Brett, die werden deutlich modernisiert und wir kriegen auch den Ausbau vor Ort schneller hin. Drittens, wir haben eben lange über Digitalisierung gesprochen, ich will ein richtig schlaues Netz. Andere europäische Länder haben das auch schon. Daraus sehe ich tolle Geschäftsmodelle, tolle Innovationen. Das macht richtig Spaß, was dann alles geht. So, das ist auch eine Demokratisierung der Energiewende, weil ich dann als Prosumer unterwegs sein kann und. Auch Autarkie-Gedanken bringe ich da unter. Ganz, ganz viele Gründe. Viertens, der Bundeskanzler hat dann die Kraftwerksstrategie umgesetzt und durch den Deutschen Bundestag gebracht. Und zwar in beiden Facetten. Mit stabilen, modernen Gaskraftwerken für die wenigen Tage der Dunkelflaute. Und ich habe tatsächlich jede Menge Flexibilitäten im System drin, ein Vielfaches der Gaskraftwerke, an Flexibilitäten drin, um dafür zu sorgen, dass es kosteneffizient ist und wir genau den Ausgleich der Erneuerbaren haben. Das wäre sozusagen mein Förderpunkt.
Und jetzt die Frage, was heißt das bitte schön alles für meine Energierechnung? Also wenn das Regierungsprogramm, das du entweder selbst vorträgst oder hast vortragen lassen, realisiert wird, was heißt das für meinen Geldbeutel? Zahle ich künftig wesentlich mehr? Kann ich sagen, naja, ich bin mit dem blauen Auge davon gekommen oder spare ich?
Genau, ich ergänze noch ganz schnell den fünften Punkt, weil wir…
Stimmt.
Genau, weil wir in die Netzentgelte nämlich noch eine Preiskomponente eingebaut haben. Das sind sogenannte dynamische Netzentgelte. Das hilft A, dem Geschäftsmodell der Speicher. Es hilft auch, Kosteneffizienz sozusagen mit Preissignalen abzubilden. Übrigens meine Hausaufgabe, also die muss die Bundesnetzagentur machen. Wenn wir all das geschafft haben, muss ich immer noch einräumen, dass ich kein Prophet bin und nicht in die Glaskugel blicken kann. Und natürlich sowas wie Lieferkettensteigerung, Inflationssteigerung und so weiter auch für mich nicht kalkulierbar sind. Aber wenn ich eine Gesamtrechnung aufmache, dann wird Deutschland und du im Hause Weil weniger Geld für Kraftstoffe auszahlen, weil dann dein E-Auto da ist. Vielleicht hast du auch eine Wärmepumpe oder ähnliches in deinem Haus installiert. Deine Öl- oder Gasrechnung geht auch signifikant runter. Ja, deine Stromrechnung ist gestiegen, aber sie ist nicht so viel gestiegen, wie du an anderer Stelle einsparst. Darum rechnest du deiner Frau, Enkelkindern, deiner Familie nachher vor, dass als guter Haushälter über alles du damit günstiger fährst und, sage ich mal, auch die Natur, die du deinen Enkelkindern überlässt, auch eine geschontere ist.
Ich finde, das war doch das.
Das war
wie sehr, lautet sehr gut. Das Wort mördergeile Schlusswort?
Ja, also 5 Punkte so konkret kriegen das die wenigsten on point hin, dass sie dann sofort wissen, das sind die 5 Punkte, die ich machen will. Also ich glaube, du empfiehlst dich gerade, du kommst aus der Politik, du empfiehlst dich zurück in die Politik.
Beratung und Behörde ist schon.
Nein, sehr schön. Vielen lieben Dank, dass du unser Gast warst, lieber Klaus.
Und vor allen Dingen endlich mal eine Sendung, an deren Ende wir wissen, wir werden sparen können.
Ja.
Und das ist doch mal ein tolles Ergebnis. Wunderbar, vielen Dank und tschüss.
Wiedersehen.